Inforadio Weltsichten. Die Botschaftermatinee. In Zusammenarbeit mit der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Gastgeberin Sabine Porm.
Für die einen ist das Land, über das wir heute reden, ein kleines Paradies im Herzen Europas. Ein Kleinststaat, kaum 25 Kilometer lang und 10 Kilometer breit. Eingerahmt von Österreich und der Schweiz, mit Bergen und Seen, bezaubernder Landschaft und nicht mehr als 35.000 Einwohnern, die sich auf 11 Dörfer verteilen. Über ihr Wohlbefinden wacht der Fürst Hans Adam II. Von einer trutzigen Burg aus, über dem Hauptort Vaduz. Eine Hauptstadt in dem Sinne gibt es eigentlich gar nicht. Für die anderen ist Liechtenstein eine Festung, die seit Jahrzehnten Steuerflüchtlingen und dubiosen Finanziers aus der ganzen Welt Unterschlupf gewährt. Ein alpiner Schurkenstaat, der sich auf der schwarzen bzw. grauen Liste der OECD wiederfand und den der deutsche Finanzminister mit dem afrikanischen Burkina Faso verglich. Das Ländle hat mehr als ein Imageproblem, so oder so. Und wir wollen in dieser Sendung versuchen, etwas hinter die Kulissen zu schauen, denn das kleine Fürstentum hat eine interessante Geschichte und ist von einem rückständigen, armen Agrarland innerhalb weniger Jahrzehnte zu einem hochindustrialisierten Staat geworden. Forum die Botschaftermatinee, ich freue mich sehr, Prinz Stefan von uns zu Liechtenstein begrüßen zu können, seit 2,5 Jahren der Vertreter des Landes in Deutschland. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Andreas von Stechow ist seit 1971 im diplomatischen Dienst der Bundesrepublik Deutschland. Nach vielen Stationen, unter anderem in Japan und Thailand, war Ihr letzter Posten bis 2008 der in der Schweiz. Und damit waren Sie auch für das Fürstentum zuständig. Schön, dass Sie da sind. Hallo.
Danke.
Mein dritter Gast kommt aus Liechtenstein, allerdings ohne IE geschrieben, Liechtenstein in Sachsen. Herzlich willkommen, Richard Pietras, Schriftsteller und für 11 Monate Landesschreiber in Liechtenstein mit IE, also im Fürstentum. Und wir sind heute wieder zu Gast mit der Sendung bei der DGAP, der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Prinz Stefan, Sie sind von Hause aus Betriebswirt, haben als Banker gearbeitet. Gehe ich richtig an der Annahme, dass die Diplomatie zunächst nicht das war, was Sie sich für Ihr berufliches Leben vorgestellt haben?
Überhaupt nicht. Das ist einfach so passiert, ohne dass wir da mit Ihnen in irgendeiner Weise rechnen konnten. Obwohl mich das diplomatische Geschäft immer sehr interessiert hat, als Kind, als Student an der Universität, weil sehr viele Verwandte in der Diplomatie waren. Aber es war mir ganz klar, dass ich, nachdem ich liechtensteinischer Staatsbürger bin und in Österreich, in der Schweiz, in Deutschland gelebt habe, also für kein so großes Land in auswärtigen Dienst kommen kann. Und deswegen habe ich mich auf das anständige Investmentbanking konzentriert.
Und wer oder was hat Sie dann zum Diplomaten gemacht, die Familie?
Ja, das kam wirklich aus dem blauen Himmel. Und zwar klingelte plötzlich das Telefon und die Sekretärin des Fürsten war dran, die gesagt hat, der Fürst möchte mit Ihnen sprechen. Und ich war wie vom Donner gerührt, weil der Fürst ruft eigentlich nie an. Das macht immer die Fürstin, die sich um die Familie gekümmert hat und kümmert und alle 150 sozusagen zusammenhält. Aber wenn der Fürst anruft, dann hat man irgendwas verbrochen.
Also okay.
Und in seiner ganz bescheidenen Art hat er mir dann gesagt, dass die Regierung ihn gebeten hat, ein Familienmitglied zu suchen für den Botschafterposten in Bern, weil man einfach Nachwuchsprobleme hat in unserem sehr kleinen diplomatischen Korps. Und da wollte er mich fragen, ob ich mir das vorstellen könnte. Ich habe ihm dann nur gesagt, ich kann dir zusichern, dass ich das sehr genau prüfen werde. Und das war, glaube ich, schon die diplomatische Reifeprüfung, diese Antwort.
Sie haben die Familie schon erwähnt, 8 Botschaften unterhält das Fürstentum weltweit und ich glaube, 3 sind mit Familienmitgliedern besetzt. Hilft Ihnen denn die Nähe zum Fürstenhaus, wenn Sie hier arbeiten, auch gerade in Berlin, oder ist genau das manchmal eher das Problem?
Das kann ich nicht so genau beurteilen. Natürlich ist jedem klar, dass wenn er mit mir spricht, ich die Möglichkeit habe, direkt mit dem Staatsoberhaupt zu kommunizieren. Und das ist ein Privileg. Und das beschleunigt gewisse Dinge. Und speziell in den letzten Monaten war es so, dass wir sehr viel im Dreieck zwischen Regierung, Staatsoberhaupt und Botschaft abgeklärt haben. Das musste alles sehr schnell gehen. Und das war ein großer Vorteil, dass ich da immer direkten Zugriff hatte. Gregor Gysi habe ich vor kurzem gesehen und er musste eine ganze Runde von 30 Botschaftern begrüßen. Er hat sich den Namen nicht gemerkt. Und dann ist er bei mir vorbeigegangen und hat nur gesagt, bei ihm ist einfach, er heißt so wie das Land.
Herr van Stechow, Sie haben 2 Jahre lang in der Schweiz gelebt und waren da auch für Liechtenstein zuständig. Gibt es denn etwas, was Sie noch heute erinnern, was Sie an diesem kleinen Land besonders beeindruckt hat?
In erster Linie mal, dass es so klein ist und es doch so weit gebracht hat. Man muss sich das mal vorstellen. Liechtenstein hat ja das, wenn ich das richtig sehe, das höchste Bruttosozialprodukt, nicht nur in Europa, sondern möglicherweise sogar weltweit. Und vor etwa 50 Jahren war da noch wenig los. Die Leute harkten noch Heu auf den Feldern. Und heute ist da eine große Industrie. Man hat sogar expandiert nach Deutschland. Ich will nur erwähnen, dass eine der größten Pizzabäckereien in Thüringen steht, die von der Firma Osbild, eine liechtensteinische Nahrungsmittelfirma, dort betrieben wird und etliche 100 Arbeitsplätze in Thüringen sichert. Und das gilt auch für andere, Hilti und wie sie alle heißen, auch hier in Deutschland gut bekannt. Da staunt man, wie haben die das geschafft? Und dahinter steckt natürlich erst einmal Beharrlichkeit und Fleiß der Einwohner. Und dann haben die auch eine Marktnische gefunden. Ich spreche jetzt noch nicht von, vom Finanziellen, also vom Financing, sondern nur von der gewerblichen Seite. Liechtenstein hat eine Marktnische gefunden, die es allerdings nur mit Gastarbeitern ausfüllen kann. Da pendeln also Tausende von Leuten jeden Tag rein und raus. Und, also kurz und gut, das ist schon irgendwie sehr kontrastreich, sehr farbig. Aber ich weise darauf hin, ich bin überhaupt ein ganz positiver Mensch in Sachen Liechtenstein, dass das unsere ganz engen Nachbarn sind. Das sind regionale Brüdern und Vettern aus der Bodenseeregion, sozusagen vom Volkstum her. Und da, man kommt ihnen schnell nahe.
Darüber wollen wir gleich noch sprechen. Ich möchte gerne noch meinen dritten Gast vorstellen. Herr Pietras, Sie haben ja fast ein Jahr lang im Fürstentum gelebt. Sie haben in der Zeit ein Tagebuch geschrieben, der Titel Mit einem Bein in Liechtenstein. Was haben Sie denn als stärkste Erinnerung mitgenommen aus dieser Zeit?
Journalisten möchten immer, dass man eine hat. Natürlich habe ich mehrere und ich kann die nicht so gleich sortieren, was die wäre. Es ist die Vielfalt des Landes. Auf dem engsten Raum ist alles da. Die Rheinebene, also der wie ein kräftiger Gebirgsbach vorbeifließt und die Grenze bildet zur Schweiz. Aber dann Gipfel bis 2000 Meter, nur 5 Kilometer weiter. Und auch sehr schöne Wanderhöhen, wo man, obwohl das Land so klein ist, Wege gehen kann, wo man eine Stunde niemandem begegnet. Ja? Also Liechtenstein ist nicht überfüllt, trotz der Kleinheit. Es achtet darauf, auch nicht überfüllt zu sein. Das ist das eine. Dann dieser Kontrast von immer noch eigentlich bäuerlicher Geprägtheit. Die Grundstruktur kommt von daher, alemannisches Bauerntum, aber in einigen Branchen Weltführerschaft, Weltmarktführerschaft. Ivo Klar, die Zahnersatzfirma, Hilti, der Baumaschinenkonzern und dann der große Kitschkonzern Swarovski hat sich auch jetzt seinen Hauptsitz in Liechtenstein gesucht. Edelkitsch, also dieses schöne Kunstkristall, sagt das mal etwas respektlos, auf dem Gelände einer früheren Wursthautfabrik in Elastan. Ja, also natürlich der Fleiß, man steht früh auf. In Liechtenstein wird man als Deutscher automatisch zum Penner. Ja, es ist normal, um 8 angerufen zu werden. In Berlin ruft keiner vor 10 an. Aber um 23:30 ist das Postamt auch wieder zu. Ich kam also manchmal, wenn ich zur Post gehen wollte, schon wieder in die Mittagspause. Da schrieb ich mir das Tagebuch Siesta-Gesellschaft. Aber es ist nicht berechtigt, die sind ja seit 7 aktiv. So, also dieses... Man tut sich natürlich stark von den Banken geprägt, aber in den Dörfern da ist manchmal eine einzige Filiale oder gar nichts. Ne? Also wer nicht mal Duz wohnt, kriegt von dem Bankenplatz Liechtenstein fast nichts mit. Ja, man ist behutsam miteinander, weil jeder jeden kennt und jeder jeden schneller wieder trifft, als ihm lieb ist. Also es ist nicht gut, sich in Liechtenstein Feinde zu machen, man trifft sie zu oft. Das führt zu einem Samthandschuh-Journalismus. Die Mutigen sind die Leser. Die Journalisten trauen sich nichts. Die haben alle Maulkorb, haben alle Samthandschuhgebot. Die Zeitungen sind langweilig, leider. Nur die Leserbriefspalten sind interessant. Aber das ist, damit kann man leben. Ich bin Ostdeutscher, unsere Zeitung war auch langweilig. Überhaupt ist Liechtenstein für mich eine verschärfte DDR. Ja? Die Empfindlichkeit, die schnelle Gekränktheit, der große Ehrgeiz. Die Kleinen sind immer die Ehrgeizigeren. Das ist gut so, das ist ihre Chance aufzuholen und gleich auf Augenhöhe zu kommen. Das haben wir Ostdeutschen auch lange geübt mit unserem großen westdeutschen Bruder. So gesehen fühle ich mich dann sehr nah, aus dieser Position des Kleinen, der über den Großen viel besser Bescheid weiß als umgekehrt. Das ist der Vorteil der Kleinen.
Na, wunderbar, Sie haben uns jetzt schon viele Stichworte gegeben. Ja.
Ich bin jetzt natürlich sofort gekränkt
über alles. Ist das wahr?
Nein.
Nein, lassen Sie mich noch über etwas anderes sprechen. Ich habe irgendwo gelesen, bei dem Gedanken, ohne die wärmende Monarchie auskommen zu müssen, fröstelt es viele im Ländle. Ist das wirklich so, Herr Botschafter?
Also ich würde sagen, das wird von einer ganz breiten Mehrheit unterstützt und in einem sehr schwierigen Prozess, wo man vor 6 Jahren sich zu einer neuen Verfassung durchgerungen hat, war auch ein Element der jetzigen Verfassung, dass die Bevölkerung die Monarchie wegwählen kann mit Volksabstimmungen. Wir sind die einzige Monarchie weltweit, wo in der Verfassung ein friedlicher Übergang zur Republik geregelt ist, wenn das eine Mehrheit der Bevölkerung wünscht.
Aber ich würde gerne noch mal auf dieses Stichwort, was Sie gesagt haben, direkte Demokratie zurückkommen, die zumindest vorgesehen ist. Merkt man das im Land, Herr van Stechow? Also haben Sie das auch in Gesprächen mit Liechtensteinern gespürt? War das überhaupt Thema, eben dieses verbriefte Recht im Grunde genommen? Ich glaube, 1000 Bürger können Landtag einberufen und dann muss er auch tagen. Also gut, das ist natürlich auch nur ein Land mit 35.000 Einwohnern, aber immerhin.
Doch, das merkt man. Und da unterscheidet sich Liechtenstein ja auch gar nicht von der Schweiz. Ich habe ja auch gerade ein Buch geschrieben, das über die Schweiz handelt, aber auch ein Kapitel in Sachen Liechtenstein enthält. Die direkte Demokratie, schreibe ich dort, ist vielleicht ein Privileg von kleineren Ländern. Länder, wo man sich gut kennt, wo man also sozusagen keinen Mist verzapfen kann mit Abstimmung, die nicht missbrauchen kann. Bei den größeren Ländern hat sich das nicht so bewährt und ist deswegen auch eines der starken Argumente, die Schweiz zum Beispiel gegen eine EU-Mitgliedschaft benutzt, weil sie sagen, da kann man ja dann nicht mehr alles direkt bestimmen. Irgendwelche anonymen Leute tun das.
Herr von Stechow hat gerade gesagt, das funktioniert auch besser oder vielleicht überhaupt nur in einem kleinen Land. Im Grunde genommen sind wir da wieder bei Ihrem Punkt, wo jeder jeden kennt und man leistet sich besser keinen Fauxpas, weil er ist sofort nachvollziehbar. Würden Sie das auch so sagen? Haben Sie das auch erlebt in den Gesprächen mit den Liechtensteinern in Ihrer Zeit?
Man weiß Bescheid über alles, über das eigene Gemeinwesen und es ist einem auch wertvoll. Und ich habe selten erlebt, wie viel Respekt dem Einzelnen entgegengebracht wird. Was die Zeitung zwar langweilig macht, dass meine jede Abiturklasse abgelichtet in der Zeitung ist, ja, aber jeder hat das Gefühl, ich war einmal wichtig. Schon als 18-Jähriger bin ich in der Zeitung.
Aber das Frauenwahlrecht, Herr Botschafter, wurde in Ihrem Land erst 1984 und auch erst im dritten Anlauf eingeführt.
Tatsächlich?
Können Sie uns das erklären bei allen Lobeshymnen, die wir bis jetzt gehört haben?
Ja, es gibt eine ganz logische Erklärung. Die Männer haben darüber abgestimmt und die Ehefrauen haben ihnen gesagt, sie sollen noch etwas warten mit der Zustimmung zum Frauenstimmen. Aber jetzt hat man 25 Jahre Erfahrung und ich glaube, man
jetzt schafft man es nicht wieder ab, wollen Sie sagen.
Frauen haben sich bewährt.
Es waren gute Erfahrungen.
Es gibt eine Außenministerin jetzt, ne, zum Beispiel. Ne?
Sie haben auch eine Außenministerin,
ja. Wir haben eine Außenministerin. Ja, diese Dinge brauchen halt vielleicht einfach Zeit.
Herzlichen Dank, meine Herren. Wir unterbrechen jetzt für die aktuellen Schlagzeilen und hören uns dann gleich wieder. Es gibt Ereignisse, die brennen sich ein ins Bewusstsein. Für viele auf dieser Welt ist es der 11. September zum Beispiel. Im Fürstentum sprechen viele vom 14. Februar. An diesem Tag vor einem Jahr wurde Klaus Zumwinkel, Ex-Chef der Deutschen Post, vor laufenden Kameras in seiner Kölner Villa verhaftet. Auf einer CD mit gestohlenen Kundendaten der Fürstenbank LGT, die deutschen Behörden verkauft worden war, tauchte unter vielen anderen der bis dahin hoch angesehene Manager als Steuerflüchtling auf. Damit war nun auch die Ruhe im Ländle dahin. Nun ist dieser jüngste Skandal über ein Jahr her. Doch Liechtenstein spürt noch immer die Folgen. Den Banken im Fürstentum hat der Fall massiv geschadet. Die Einlagen schrumpften in den letzten 12 Monaten um knapp 20% und das Ansehen ist noch nicht wiederhergestellt, auch wenn seither einiges getan wurde. Im März hat sich Liechtenstein zur internationalen Zusammenarbeit in Steuerfragen bereit erklärt. Das Fürstentum lockerte sein Bankgeheimnis, schloss ein Abkommen mit den Vereinigten Staaten von Amerika, auch mit Großbritannien, über die Kooperation bei Steuerbetrug und Steuerhinterziehung. Und eine ähnliche Vereinbarung wurde gerade vor wenigen Tagen auch mit Deutschland auf den Weg gebracht. Forum die Botschafter-Matinee, heute zu Gast Prinz Stefan von und zu Liechtenstein, der Vertreter des Landes in Deutschland, Andreas von Stechow, ehemaliger deutscher Botschafter in der Schweiz und Liechtenstein, und Richard Pietras, Schriftsteller und Landesschreiber im Fürstentum. Prinz Stefan, nun ist ja der jüngste Fall, also der aus dem Jahre 2008, nicht der erste gewesen. Es gab schon Ende der 90er Jahre mal ein Dossier des BND, des Deutschen Bundesnachrichtendienstes, das die Runde machte mit einem damals vernichtenden Fazit. Darin hieß es, Liechtenstein sei eine kriminelle Hochburg internationaler Gangster geworden. Daraufhin landete dann auch das Land 2000 schon mal auf der schwarzen Liste. Aber dennoch, in den Jahren ist ja dann einiges passiert. Was vor allem?
Ja, zunächst mal, dieser Bericht 99 oder 2000 hat sich ja nachträglich als Fälschung herausgestellt. Eine Fälschung von einem Schlitzohr, die abgekauft wurde vom Geheimdienst hier. Und wo man dann nachträglich, aber da ist schon sehr viel Schaden angerichtet gewesen, gesehen hat, dass eben der Großteil der Behauptungen gar nicht stimmt. Und ich denke, die Nagelprobe, gerade was anbelangt, die Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung, die Bekämpfung von Korruption, die Bekämpfung von organisierter Kriminalität, Geldwäscherei und so weiter, war der von Ihnen erwähnte September 2001, der 11. September. Denn innerhalb weniger Tage haben unsere Behörden mit den amerikanischen Behörden engstens zusammenarbeiten müssen. Und es hat sich gezeigt, dass die Systeme, die etabliert wurden, funktioniert haben. Und dass in allen diesen Bereichen wir sicher exakt denselben Standard haben wie jedes andere ernstzunehmende Land in Europa. Aber sehr oft wird das auch in der Politik vermischt, die Frage der Steuer und die Frage dieser kriminellen Machenschaften. So wie beim 11. September 2001, weiß ich genau, wo ich am 14. Februar 2008 war und was ich gemacht habe.
Wo waren Sie denn?
Wir hatten nämlich eigentlich Skiurlaub und in der Woche danach sollte der seit Jahren vorbereitete Besuch, Botschafter von Stechow war mit involviert in der Vorbereitung unseres Regierungschefs bei der Kanzlerin, stattfinden. Und ich habe unseren Skiurlaub mit der Familie abgebrochen, weil ich meiner Frau gesagt habe, 2-3 Tage vor so einem Besuch passiert immer was und ich muss einfach in Berlin sein. Mhm. Und ich bin am 14. Februar im Taxi gesessen, unterwegs zum Flughafen Salzburg, und da kam schon das erste Telefon von meinem Büro, was da im Morgengrauen, ich glaube in Köln, passiert ist. Und seither glaubt mir meine Frau alles, was ich ihr.
Sie haben und den richtigen Riecher gehabt, würden wir hier in Berlin
sagen. Ich nehme das dem BND bis an mein Lebensende übel, dass er diese ganze Geschichte nicht inszeniert hat, bevor ich in Berlin meinen Dienst angetreten habe, weil dann hätte ich es mir noch mal überlegen können.
Ja. Gut, bleiben wir aber noch mal einen Augenblick dabei. Würden Sie denn so weit gehen, dass Sie sagen, das Fürstentum, Sie haben es ja eben gesagt, also nach dieser ersten großen Affäre 1999, 2000 bis zu der 2008, lagen ja einige Jahre dazwischen, würden Sie denn so weit gehen, bis wir dann über den jüngsten Zumwinkelfall sprechen, auch schon in den Jahren wurde das Fürstentum zu Unrecht an den Pranger gestellt, auch zu Unrecht international kritisiert? Für mangelnde Kooperation oder wie weit würden Sie da gehen?
Ich würde sagen, es hat sich also in Europa und dann etwas später weltweit in den letzten Jahren ja erst so richtig durchgesetzt, dass man in Steuerfragen miteinander kooperieren soll. Sogar in der Europäischen Union ist es bis heute so, dass man nur in einem sehr kleinen Teil des Riesenthemas Steuern miteinander aufgrund der europäischen Verträge kooperiert. Das ist bei den indirekten Steuern, bei den Mehrwertsteuern zum Beispiel. Die Staaten der EU haben bei Einkommensteuer und so weiter ihre Souveränität voll behalten. Wir hatten immer den Eindruck, und vielleicht auch die Schweiz, dass wir unser System einfach erläutern müssen. Wir haben halt eine Unterscheidung in unserem nationalen Recht zwischen Steuerhinterziehung und dem, was wir dann Betrug nennen, wo eine kriminelle Energie dabei ist und so. Das wird in unserem eigenen Recht unterschiedlich behandelt. Und deshalb haben wir unser eigenes Recht auch in der zwischenstaatlichen Zusammenarbeit angewandt. Das macht jedes Land so.
Herr von Stichow, dennoch nach dem Fall 2008 gab es in Liechtenstein sowas wie die Einsicht, dass auch der Finanzplatz Liechtenstein also vor der Existenzfrage stand. Ich glaube, so hat es sogar mal ein Regierungsmitglied formuliert. Eine Einsicht, die zu spät war oder die hätte früher kommen können?
Letzteres. Ich glaube, sie hätte früher kommen können. Und man muss ein ganz klein bisschen ausholen. Es geht ja um das Thema Wildern im Steuersubstrat der anderen. Und ich glaube, Prinz Stefan hat zu Recht gesagt, dass so seit dem Ende der 90er Jahre erkennbar wurde, dass es hier gewisser Harmonisierungen bedarf. Und die wurden auch in Angriff genommen bei der OECD. Da hat man Kodizes verhandelt. Und darum geht es im Grunde genommen, ich beschreibe das immer mit einer Badewanne. Also die europäischen Länder sind alle in einer großen Badewanne und da ist das schöne warme Wasser drin und alle wollen darin baden. Und dann kommt ein Land und zieht den Stöpsel raus und sagt, das ganze warme Wasser zu uns. Das ist das Problem. Und das wird natürlich für die Länder, die dann kein Warmwasser mehr haben, sprich Steuereinnahmen, wird das problematisch. Denn solange das Land, das den Stöpsel rausgezogen hat, nicht bereit ist, die Zusammenarbeit bei der automatischen Auskunfterteilung beim Verdacht einer Steuerhinterziehung, darum geht es, diese Auskunft zu erteilen, so lange fühlt sich jeder, der schummeln will, relativ sicher. Und der Skandal, den wir also dann hatten, als der Regierungschef Hassler, das war der Besuch, den Prinz Stefan gerade ansprach, hier Frau Merkel besuchte. Ich bin übrigens nicht sicher, dass der BND da was inszeniert hat, obwohl natürlich es schon erstaunlich war, das Zusammentreffen,
die zeitliche Nähe,
des Aufliegens,
zwischen Staatsbesuch
gerade,
und
gerade einen Abend sozusagen oder zwei Abende vor dem Besuch. Dennoch muss ich sagen, hat dann doch die Dinge sehr beschleunigt, auch die Einsicht beschleunigt. Ich denke allerdings, dass Liechtenstein ebenso wie die Schweiz schon einige Jahre vorher gemerkt haben, dass da etwas zu ändern ist. Dass man auch, wenn man sagt, wir haben halt einfach eine andere Philosophie, wir schützen unser Bankgeheimnis anders, dass man doch sich dabei dem Verdacht aussetzt, eben die Steuerflüchtigen an sich zu locken und dadurch mehr Steuereinnahmen zu haben. Das ist erst einmal nicht kriminell. Ich spreche nicht von Schwarzgeldern, von mafiösen Geldern oder von irgendwelchen Diktatoren, die da ihre Gelder rezyklieren, sondern schlicht nur von Leuten, die ihr Geld anlegen, ohne es zu versteuern. Mhm. Bei uns ist das kriminell, nach der Definition
ja das,
der Schweiz und Liechtenstein nicht.
Ist denn dieses Thema Steueroase, Steuerflucht, ist es ein Thema gewesen, wenn Sie mit Freunden, wenn Sie mit Liechtensteinern gesprochen haben?
Nein. Nee. Ich habe mich für Land und Leute interessiert und da hatte ich meine Augen aufgemacht. Diese anderen Fragen habe ich gerne den Journalisten überlassen. Die sind da einfach besser als ein Schriftsteller. Schriftsteller sind Romantiker, sind Träumer. Die sehen zwar genau, aber die gehen nicht gern da, wo es schmutzig ist. Da gehen die nicht gern hin. Aber ich habe heute Morgen das Telefon ein wunderbares Gedicht vorgelesen bekommen von einem Berliner Kollegen aus dem Jahre 75. Weißt du, was tröstlich ist, wie die Dinge sich auch wiederholen und wieder in der Aktualität wieder hochgespült werden. Von Friedrich Christian Delius, das würde ich gerne vorlesen, das wird uns wieder ein bisschen auflockern. Friedrich Christian Delius, ein Bankier auf der Flucht. Ganz sicher, er war es. Vor kurzem noch im Fernsehen, jetzt sehen wir ihn im Schwarzwald zu Fuß und abgehetzt. Dreck an den Schuhen, kein Gespenst. Schweiz oder Liechtenstein? Warum hat er nicht wenigstens seinen Chauffeur bei sich und den Mercedes? Warum nimmt er nicht die Bahn? Warum vertraut er sich nicht einem ortskundigen CDU-Landwirt an? Warum dieser ängstliche Blick, dieser Hast? Ein Wanderer würde anders laufen ohne diesen Koffer. Wer vor seiner Frau oder Geliebten abhaut, haut nicht über Feldwege ab. Warum schlägt er den Mantelkragen hoch? Erschrickt der vor uns? Seit wann gehören Bankiers zu den Angsthasen? Kommen jetzt noch mehr flüchtende Bankchefs hier vorbei und stören Spaziergänger auf? Schreiben wir das Jahr 74 oder 1929 oder 1986? Oder was ist hier eigentlich los?
Zeitlos schön, vielen Dank. Wir schreiben das Jahr 2009, bitte, Herr Botschafter.
Ich möchte eine kleine Replik machen. Also wir reden hier, eigentlich reden wir hier über etwas, was Geschichte ist. Wir haben in diesen Tagen jetzt ein Abkommen mit Deutschland unterzeichnet. Der Zufall wollte es, wir hatten etwas Zeit. Ich habe einem Mitglied der deutschen Delegation dann noch beim kleinen Spaziergang eine Kapelle in unserem alpinen Skiort Malbun gezeigt. Mhm. Und wie wir da oben waren, in der Kapelle, realisieren wir auf einmal, dass diese Kapelle Friedenskapelle genannt wird. Ja. Und dann standen wir da etwas betreten und haben uns dann die Hand zum Friedensgruß gereicht. Und ich habe diesem Vertreter des Finanzministeriums gesagt, das muss er dem Minister Steinbrück berichten, dass er gezwungen wurde, mit uns zusammen zum Abbittgang in der Friedenskapelle. Also das ist Geschichte, wir sind jetzt Partner, wir streiten jetzt nicht mehr darüber, wer recht hat und wer nicht recht hat mit seinem System. Aber das Einzige, was ich absolut nicht akzeptiere, ist die Geschichte mit diesem lauwarmen Badewasser.
Okay.
Ein starkes Bild.
Wir baden nicht in benutztem Badewasser. Und unser Wasser ist auch etwas sauberer als das, wo der Rhein schon etwas breiter und größer und aber auch brauner geworden ist.
Also stellen Sie sich eher an dem lauwarm oder dass Sie derjenige sind, der den Stöpsel zieht?
Nein, ich habe ein anderes Bild und dieses Bild habe ich hier in Deutschland auch sehr oft gehört. Und das ist das von einem Druckkochtopf, wo unglaublich viel Dampf und Druck ist. Und wenn da im Ventil ein kleines Leck ist, dann macht es und der Dampf muss heraus. Und dieses Bild drückt eben auch aus, dass nicht irgendwo ein böser kleiner Pirat sitzt, der da Löcher bohrt, sondern Steuerehrlichkeit ist ein großes Thema. Da gibt es Institute hier in Deutschland an Universitäten, die darüber forschen, wie erreicht man das. Und da kann man auch ein bisschen was an positiven Dingen, an Motivation im Inland tun. Die höchste Steuerehrlichkeit hat man in den Ländern, wo die Bürger mitbestimmen können, was für Steuern sie zahlen, wo sie mitbestimmen können, wofür diese Gelder ausgegeben werden und wo natürlich auch ein akzeptiertes Verhältnis zwischen der Höhe der Steuern und den Leistungen des Staates besteht.
Genau, Sie haben gesagt, das ist auch Geschichte und zur Geschichte gehört auch, dass sich die Fürstliche Bank getrennt hat von dem Treuhandgeschäft mit diesen anrüchigen Stiftungen. Jetzt darf ich vielleicht eine kleine Geschichte erzählen. Das Wort Stiftung, Prinz Stefan, das mögen Sie immer noch nicht so gerne. Da geht immer so ein kleiner Ruck durch Sie, ne?
Ja, ich bin auch in Österreich aufgewachsen und stiften gehen heißt in Österreich Türmen flüchten.
Also, okay. Lassen Sie uns dennoch noch mal kurz zurückkommen auf die Zeit. Sie haben ja nun gesagt, Sie waren ja während der heißen Phase Botschafter in Deutschland. Wie ist man Ihnen denn in Deutschland begegnet? Hat man Sie noch eingeladen?
Ja, also ganz unterschiedlich. Es gab auf einmal, das muss man sagen, das war wirklich wie kalt warm.
Warmes Badewasser.
Es war eben nie lauwarm, es war kalt warm. Oder kalt-heiß. Der Zustand hat sich gewechselt von einem totalen Desinteresse uns gegenüber hin zu plötzlich, jetzt waren wir also der Schurkenstaat für die deutsche Politik. So ein bisschen wurde hier die Bush-Doktrin angewandt in Berlin uns gegenüber. Und ich höre vielfach, dass da auch ein bisschen übertrieben wurde. Aber Unsere Taktik war dann einfach die, dass wir gesagt haben, wir müssen jetzt einfach Fakten schaffen, wir müssen jetzt zu einem vernünftigen Abkommen kommen, sowohl mit Deutschland bilateral als auch mit der EU in Brüssel. Und dann kümmern wir uns in den nächsten Generationen dann um die Wiederherstellung des guten Rufs.
Ich würde gerne noch mal auf das Land kommen. Wir haben jetzt über die politische Ebene gesprochen. Herr von Stechow, wie haben Sie es denn in Liechtenstein erlebt? Also gab es da so eine Art Solidaritätswelle der Bürger mit dem Fürstenhaus und der Regierung angesichts internationaler Kritik? Oder ist das an den Liechtensteiner mehr oder weniger völlig vorbeigegangen? Oder wie war die Stimmung im Land?
Nein, das ist auch an den Bewohnern, glaube ich, nicht vorbeigegangen. Jedenfalls, wenn man die Presse, trotz der gewissen Gleichschaltung vielleicht der Presse, gab es da doch erhebliche Reaktionen. Die gab es von verschiedensten Seiten. Es gab teilweise heftige Reaktionen des Fürstenhauses selber. Auch in der Regierung wurde mit unterschiedlicher Schärfe, ich würde sagen, der damals amtierende Regierungschef war mehr auf der einsichtigen Seite, so nach dem Motto, glätten wir es, versuchen wir so schnell wie möglich zu normalen Umständen zurückzukommen, vor allem noch eine Lösung zu finden. Und der stellvertretende Regierungschef, der heute der Regierungschef ist, der war da etwas schärfer. Das Volk, glaube ich, hat das durchaus genau registriert. Als Deutscher, wenn ich da so als Botschafter dann durchfuhr, habe ich keine negativen Reaktionen zu hören bekommen, im Gegenteil.
Gut, wir unterbrechen jetzt noch einmal für die Nachrichten und sind dann gleich zurück mit dem dritten Teil der Botschafter-Matinee. Ein Land zwischen Servus und Grüezi, so wird Liechtenstein auch manchmal genannt, der viertkleinste Staat Europas. Nicht nur, weil sich beim Dialekt Österreichisches mit Schweizerischem mischt. Von den Eidgenossen hat das Ländle den Franken und die Lebensart, so sagt man, kommt eher vom anderen Nachbarnforum, die Botschafter-Matinee, heute zu Gast. In der Matinee Prinz Stefan von und zu Liechtenstein, der Vertreter des Landes in Deutschland. Andreas von Stechow, ehemaliger deutscher Botschafter in der Schweiz und Liechtenstein. Und Richard Pietras, Schriftsteller und Landesschreiber im Fürstentum. Herr Botschafter, nun haben wir dieses große Thema Finanzplatz wenigstens angerissen. Wir haben auch ein bisschen über den Einfluss des Fürstenhauses gesprochen. Reden wir zum Schluss der Sendung noch über Liechtensteiner Spezialitäten. Was ist denn, würden Sie sagen, identitätsstiftend für die Menschen, für diese 35.000 Bewohner dieses kleinen Landes, über das wir schon ein bisschen gesprochen haben? Was ist auch typisch für den Liechtensteiner?
Zunächst mal muss man sich vor Augen halten, dass das vor gar nicht langer Zeit ja nicht 35.000 waren, sondern 10.000 und noch ein bisschen früher 5.000. Und seit vielen, vielen Jahrhunderten, lange bevor unsere Familie da erst ins Spiel gekommen ist, das war um 1700 herum, aber durch das ganze Mittelalter hat diese Bevölkerung dort immer für ihre Unabhängigkeit gekämpft. Und man kann auch sagen, sie wollten oder konnten sich nicht entscheiden zwischen der österreichischen Monarchie und der Schweizerischen Republik, wollten ihren eigenen Weg gehen. Und das hat sich durchgesetzt durch Kriege, also das kann man sich irgendwie gar nicht vorstellen. Die Liechtensteiner leben sehr in dieser Geschichte. Mhm. Und zum Beispiel, wie da im Februar 2008 diese Beschimpfungen angefangen haben, haben dann viele bei uns gesagt, ja, also das könnt ihr doch nicht machen, wir waren doch bis 1866 im Deutschen Bund zusammen. Ja? Und hier in Berlin hat man gesagt, wie, was, 1866? der Liechtensteiner lebt in dieser Geschichte, weil ihm das sehr bewusst ist, dass er sich diese Unabhängigkeit immer irgendwie erkämpfen, erarbeiten musste. Und das Land war ja wirklich bettelarm bis zum Zweiten Weltkrieg. Nach dem Ersten Weltkrieg zum Beispiel haben Schweizer Banken der Regierung von Liechtenstein keinen Kredit gegeben, um Kartoffeln zu kaufen, damit die Bevölkerung was zu essen hat. Der damalige Fürst, Johann der Gute wurde er genannt, der hat auch viele Kirchen gebaut, Richard Pietras hat die alle gesehen und auch der Botschafter von Stechow. Der hat dann, weil er unverheiratet war, den Familienschmuck verkauft. Und das haben ihm alle nachkommenden Fürstinnen sehr übel genommen. Aber mit diesem Geld hat er dann hat er dann Kartoffeln gekauft für das Land. Also die Identität ist sozusagen
aus der Geschichte,
die Kleinheit, der nahe Blick, also von jedem Punkt Liechtensteins sieht man ja das Ausland. Und dieser Blick auf diese großen Nachbarn, der stiftet Identität. Die direkte Demokratie, die Möglichkeit mitzubestimmen, die bedeutet ja, jeder gestaltet seinen Staat mit. Und so trägt man auch das System und ist stolz darauf. Wir sind übrigens seit 1868 ohne Militär. Also wir sind auch ein friedliebendes Land. Mit uns kann man reden, ganz normal.
Herr Pietras, würden Sie das so unterstützen? Also haben Sie das Land auch so, das Selbstbewusstsein, das Nationale, auch eher aus der Geschichte zieht?
Ja, auch aus der Geschichte verzweigter Familien. Ja? Es sind in Liechtenstein dominieren wenige Namen. Wenn man auf einen Friedhof geht, betrifft auf die Schädlers, die Ospels, ja, ganz viele Namen besetzen vielleicht 2/3 aller Gräber. Ne? Da sieht man, dass die alle auch miteinander verwandt sind und auch wirklich verzweigte Familien sind. Und das führt aber auch dazu, dass die dann wenig Zeit für Fremde und Gäste haben, weil immer hat jemand als Verwandtschaft Geburtstag. Immer müssen die was feiern, familiäres. Und eigentlich die eingewanderten Österreicher und so weiter, die haben Zeit, weil die dort keine verzweigte Familie haben. Ich habe also die schöneren und Erlebnisse oder die meisten mit Ausländern geteilt, also mit Österreichern und Schweizern. Die Liechtensteiner hatten kaum Zeit, mit wenigen Ausnahmen für mich. Das ist etwas Seltsames, aber ich verstehe das genau daraus. Ne? Was mich sehr beeindruckt hat, ich muss es erwähnen, weil wir jetzt auch in den Zeiten der immensen Verschuldung leben. Liechtenstein ist haushälterisch grundsolide. Die haben nicht nur ein, ich glaube, 2 bis 3 Staatshaushalte im Vorrat auf der Kante liegen. Ja? Das hat mich sehr beeindruckt. Da droht nicht die große Verschuldung. Und was mir sehr gefallen hat, der soziale Zug. Am Jahresende bekommen manchmal ärmere Familien oder überhaupt die Familien einen Teil ihrer Krankenkassenkosten zurück, weil da im Staat noch Geld übrig ist. Ja, so wie wir Wohngeld für alle ausgeschüttet haben. So etwas, eine Gießkannengeste an fast alle, zum Jahresende noch so eine Art Weihnachtsgeld für alle, ohne dass das von einer Firma kommt, sondern es kommt vom Staat. Hat mich sehr beeindruckt. Also doch der soziale Zug einer Monarchie ist möglich, bei der Kleinen und bei der Solidität. Ist erwähnenswert, nach meiner Meinung.
Und Herr von Schlichow, wir sollten noch über einen dritten Punkt sprechen. Kultur und Kunst ist sicherlich auch, also fast Staatsaufgabe ja im Land, nicht nur, weil das Fürstenhaus über so viel Gemälde verfügt, dass sie, glaube ich, gar nicht alle gezeigt werden können, sondern irgendwo lagern müssen. Es gibt auch darüber, glaube ich, eine sehr, sehr starke Identität, auch ein sehr starkes Bewusstsein, auch ein länderübergreifendes Engagement, was auch in Deutschland ja zu spüren ist.
Reiche Länder, und ich sagte schon, Liechtenstein ist ein sehr reiches Land, haben ja dann oft auch genug Geld, um Mäzen zu sein. Und Liechtenstein macht eine großartige Kulturpolitik. Da gibt es ein Museum, wo sich jeder die Lippen lecken würde, wenn er so ein schönes Gebäude, man kann darüber streiten, ob es schön ist. Ich finde schön, diese schwarze Kasten, der da neben dem Parlamentsgebäude, jedenfalls nicht weit davon steht und der eine fantastische Kunstsammlung enthält. Das ist alles Neuerwerbung. Es gibt also Künstler im Land, die werden gefördert. Es gibt eine große Spendenbereitschaft in Liechtenstein, zum Beispiel auch für Deutschland. Und als die Anna-Amalia-Bibliothek niederbrannte, war es Liechtenstein unter anderem, das ganz erheblich dazu beigetragen hat, dass da wieder aufgebaut werden konnte, dass Bücher repariert werden konnte. Übrigens auch die Schweiz hat sich dort sofort engagiert. Ich möchte noch ein Wort zur Identitätsstiftung sagen. Ich glaube, dass die Hauptidentität heute einfach daher kommt, dass man einen Fürsten hat, dass es einem gut geht, dass man mit seinen Nachbarn in Frieden leben möchte und dass es einem deswegen gut geht, weil man mit dem Nachbarn in Frieden leben kann. Und das kann man aber nur, weil man eben auch dem europäischen System sich angeschlossen hat, soweit das gewünscht war vom Volke, zum Beispiel im EWR, also im europäischen Wirtschaftsraum, dadurch die Zollunion hat mit der Europäischen Union und seine Waren eben ordentlich austauschen kann, internationalen Handel betreiben kann. Und alles das macht das Land stark und geschmeidig auch und überlebensfähig.
Herr Peter, ja, gerne. Kleine Ergänzung zur Kunstfreundlichkeit. Da muss ich Abstriche machen. Aus Auskünften von Künstlern selbst. Das ist etwas, ist eine sehr subtile Frage, die jetzt nicht erst zurücknimmt, aber es differenziert ergänzt. Weil die Gesellschaft so gemeinschaftlich angelegt, das heißt auch auf Diskretion, auf Bescheidenheit, auf sich nicht hervortun. Es gibt wenig Angeber in Liechtenstein, aber es gibt auch wenig profilierte Charaktere. Ein Künstler, um ein bedeutender Künstler zu sein, braucht auch einen extremen Charakter oder ein ausgesprochenes Selbstbewusstsein. Das stört dort. Das heißt, man kommt nicht zurecht mit den bedeutenden Einzelnen. Der Künstler muss ein bedeutender Einzelner sein, sonst kann er auch europäisch nichts ausrichten. Und das verunsichert. Damit kommt man nicht zur Rande. Mehrere haben mir diese Klage gegeben. Ihr habt in Deutschland eins, bei euch ist normal, dass ein Künstler auch sagt, hier bin ich und das mache ich. Dort soll man immer leise kommen. Aber der Künstler als leiser Treter ist eine schwierige Sache. Ja? Zumindest beim Maler mag es noch gehen, aber ein Schriftsteller, der nur leiser Treter ist, wie soll der klarkommen? Matthias Ospelt ist ein sehr beliebter Kabarettist, der Sohn des Altbürgermeisters von Vaduz, aber der hat fast jetzt so eine Ausnahmeposition sich erarbeitet mit seinem Kabarett. Ansonsten, ich möchte nicht Künstler Liechtenstein sein, das möchte ich nicht. Mhm. Denn diese Fürsorge, die ist wieder ein sehr verwalteter. Da gibt es den Kulturbeirat der fürstlichen Regierung. Zum Beispiel wurde auch dem Kulturbeirat der fürstlichen Regierung die Frage gestellt, soll man die Drucklegung von Pietras Buch unterstützen, wurde abgelehnt. Man hat eine Expertise über mich eingeholt bei einem Psychoanalytiker in Berlin. Das ist eine Katastrophe. Ja, und der hat abgeraten.
Hat es wollte ich fragen.
Ja, das ist auch Liechtenstein. Also sehr, sehr, dass man sich nichts einfängt, kein Kuckucksei ins Nest und so weiter. Das ist nicht sehr gedeihlich. Bitte haltet zu Gnaden, aber das muss ich ergänzen.
Nein, das muss ja mal gesagt werden.
Auskünfte von liechtensteinischen Künstlern, die uns Deutsche beneiden um unsere Situation, obwohl wir mehr kämpfen müssen, ein bisschen Unterstützung, aber wir können auch anders agieren. Wir können auch unseren Ellenbogen mal ausfahren, wir können auch mal eine Lippe riskieren. Das wird dort lange übel genommen.
Prinz Stefan, was sagen Sie dazu? Ja. Müssen die Liechtensteiner ein bisschen mehr Ecken und Kanten kriegen oder sich daran gewöhnen?
Ja, also ich denke, dass man in einem sehr überschaubaren gesellschaftlichen Umfeld eben wirklich vorsichtiger miteinander umgeht. Ein bisschen so wie in Asien.
Eher asiatisch, ja. Ja,
dass man höchst erstaunt ist, wenn da jemand mit der großen Keule kommt und sagt, ja, ich wollte ja nur auf mich aufmerksam machen, deswegen habe ich auf euch draufgeschlagen. Das sind wirklich unterschiedliche Sprachkulturen. Ne? Es ist dieselbe Sprache, aber man redet fast aneinander vorbei.
Aber es ist ja interessant, was Herr Pietras sagt, dass im Grunde genommen, auch daraus würde ich jetzt mal weiter schlussfolgern, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, dass daraus eigentlich auch gar keine sehr lebendige Kunst- und Kulturszene entsteht,
zum Beispiel. Sie ist nicht lebendig, das ist wahr.
Das ist ja, das
sie vegetiert auf hohem Niveau, ja, in meiner Meinung. Und ich muss noch zu mir sagen, als Ostdeutscher, auch mit ostdeutschen bescheidenen ländlichen Eltern, bin ich noch sehr zum Understatement erzogen. Es war eine wichtige Regel meiner Eltern, kein Angeber zu sein, mehr zu sein als zu scheinen. Und daran haben die Ostdeutschen noch lange zu knabbern im Deutsch-Deutschen jetzt miteinander, dass die Westdeutschen viel mehr gelernt haben, auch zu blenden. So, hier bin ich. Während die Ostdeutschen neigen leicht dazu zu sagen, ja, ich kann es versuchen, aber vielleicht haben sie auch jemand, der es besser kann als ich. Die sagen nicht auf Knall und Fall, ich bin der beste Bewerber. Das haben wir nicht gelernt. Das ist ein Konkurrenznachteil jetzt, auch 20 Jahre nach der Wiedervereinigung, sehe ich uns Ostdeutsche in der Defensive in diesem Selbstbewusstsein. Ich bin noch lange kein Haut drauf, ein Blender und exzentrischer Kerl. Ich habe immer noch das Gefühl, dass ich ein schüchterner Mensch bin.
Deswegen haben Sie die Liechtensteiner auch so gut verstehen können.
Aus meiner eigenen Prägung, ja. Ich denke ja.
Aber wir versuchen zu lernen und wir versuchen auch sozusagen das Offene, das Direkte, das frisch-fröhliche Aufeinanderzugehen hier von Deutschland zu lernen. Und deswegen hat schon vor ein paar Jahren wiederum so ein Kulturbeirat, das stimmt. Hier in Berlin so ein Künstleratelier eingerichtet. Und da rotiert sozusagen, die Bewohner rotieren, aber es ist ein Riesenandrang. Liechtensteinische Künstler wollen ein paar Monate im Jahr hier in Berlin wohnen. Und es kommt sehr gut an. Und die kommen dann alle ganz aufmüpfig zurück von Berlin.
Angestachelt.
Also da haben wir Hoffnung. Ich meine, wenn wir von der deutschen Hauptstadt so ausstrahlen können, wäre es doch nicht so schlecht.
Ja, genau. Ich beruhige dann immer die Leute in Liechtenstein und sage dann, das legt sich wieder. Das legt sich wieder. Nein, gar nicht. Wir hatten Anfang dieses Jahres hatten wir zwei ganz lustige Ausstellungen an verschiedenen Plätzen hier in Berlin mit Liechtensteiner Künstlern. Und das war etwas sehr Dynamisches. Da ist sehr viel auch an Begegnung passiert. Und das Schöne am kulturellen Austausch ist ja, dass da diese ganzen Finanzsachen überhaupt keine Rolle spielen. Okay. Man merkt ja auch an Richard Piedras, dass er sich gar nicht wohlfühlt bei diesen Themen.
Also aber man muss sie da, natürlich ansprechen.
Ja, natürlich. Das ist eigentlich schön zu beobachten, dass da so ein Austausch stattfindet, eine Befruchtung. Und es gibt so verschiedene Zentren, ganz erstaunlich zum Beispiel. Das kommt vielleicht daher, dass Goethe auf der Rückreise von Italien in Liechtenstein Halt gemacht hat und sich für den Rest seines Schaffens in Deutschland dort nochmal inspirieren hat lassen. es gibt eine ganz enge Verflechtung zwischen Weimar und Liechtenstein.
Auch das Theater arbeitet zusammen. Da gibt es wirklich viel. Übrigens haben wir, Goethe soll, sagt die Anekdote, schlecht geschlafen haben in Liechtenstein. Das Bett war hart. Aber es gibt eine Plakette, die wir gemeinsam an das Rathaus geschraubt haben, nämlich die Bürgermeister von Weimar und von Vaduze, wo eben vermerkt wird, dass Goethe dort Gewalt hat und Liechtenstein, ich sag's mal umgekehrt, Liechtenstein bereichert hat, vielleicht dann später auch Frankfurt bereichert hat, als er wieder zu Hause war.
Ich darf ergänzen, Frau Born, dieser Text, Goethe ist nicht nur da gewesen, er hat einen wunderbaren Text hinterlassen, er schildert den Ausritt zu einer Jagd. Und ich habe den Text gelesen, ohne zu sehen, dass es von Goethe ist, in einem Buch Liechtenstein erlesen. Im Wieser Verlag in Österreich gibt es eine Reihe Europa erlesen. Über Länder, über Städte, über Regionen. Und der Band Liechtenstein erlesen ist sehr lesenswert. Und einer der schönsten Texte da drin, den ich las, der war dann von Goethe.
Also Liechtenstein nicht nur in Berlin, sondern in Deutschland durchaus auch erlebbar, erfahrbar. Haben wir gelernt. Jetzt verraten Sie uns noch, Prinz Stefan, wie kocht man in Liechtenstein? Wie isst man? Isst man gut oder isst man weniger gut?
Neuerdings sehr international. Das ist so mit der Entwicklung zum Wirtschaftsplatz sozusagen gewachsen. Aber ursprünglich natürlich ganz einfach, bäuerlich,
deftig
und rustikal. Und ich habe die deutsche Delegation, den Nachfolger vom Botschafter von Stechow, der diese Woche dieses Abkommen mit uns unterzeichnet hat, und den Vertreter des Finanzministeriums auf die Berge geschickt, und wir haben ein Nationalgericht, heißt Chäsknöpfli. Bitte alle nachsprechen. Chäsknöpfli.
Chäs ist Käse.
Im Schwäbischen sind das dann die Käsespätzle. Ja. Aber dort wird das mit so einem Gemisch von Alpenkäse vom Bauernhof direkt daneben gemacht, und die waren begeistert. Aber es ist eben so was Rustikales, Deftiges, Einfaches. Mhm.
Herr von Stichow, wir haben jetzt viele Themen nur anreißen können. Wir sind fast am Ende der Sendung. Wenn Sie das Verhältnis Deutschland-Liechtenstein jetzt noch mal kurz Revue passieren lassen und ein bisschen in die Zukunft schauen, glauben Sie, dass das wieder sozusagen in gute Bahnen kommt? Der Botschafter hat ja gerade schon erwähnt, also jedenfalls von der Abkommensseite her steht dem nichts mehr im Wege, dass man zukünftig auch kooperieren möchte, zusammenarbeiten möchte. Ist viel Porzellan zerschlagen worden? Was ist zu kitten? Wie sehen Sie die Zukunft?
Also ich glaube, es ist in guten Bahnen. Diese Sache mit dem Abkommen war notwendig. Die nächsten Fragen, die kommen, sind ja nicht nur Fragen, die in Liechtenstein oder bei uns entschieden werden, sondern die Fragen, wie geht das in Europa weiter? Und dort wird auch die Zukunft von Liechtenstein sein. Ich greife nochmal auf die Bemerkung von Prinz Stefan über den Dampfdruckkessel. Bei mir war es nur warmes Wasser, bei ihm ist es deutlich heißer. Das Benchmarking betrifft auch Dinge wie Steuern. Auch bei uns sind die Steuern sehr hoch in Deutschland. Es wäre schön, wenn man sie senken könnte. Aber ich bleibe dabei, das Steuersubstrat wird gebraucht von den Staaten, die es erheben. Und andere Länder dürfen nicht von diesem Substrat leben, ohne dafür eine Leistung zu erbringen. Das ist abgestellt, deswegen sehe ich da auch für die Zukunft sehr, sehr positive Zeiten. Wir leben in Europa, und ich bleibe dabei, wir schwimmen im gemeinsamen warmen Badewasser.
Möchten Sie noch einmal widersprechen, Prinz Stefan?
Sie kennen von Loriot dieses berühmte Stück, und Ich sage hier, das ist meine Badewanne.
Ich bedanke mich sehr herzlich für die Diskussion bei Prinz Stefan von und zu Liechtenstein, dem Botschafter des Landes in Deutschland, Andreas von Stechow, ehemaliger deutscher Botschafter in der Schweiz und Liechtenstein, und Richard Pietra, Schriftsteller und Landesschreiber im Fürstentum. Herzlichen Dank für Ihr Interesse. Tschüss und allen noch einen schönen Sonntag.